Folge 111 des Klartext-Podcasts mit Thilo Baum. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es um die Frage, warum lässt sich eigentlich alles einfach sagen, auch fachlich komplizierte Informationen aus Spezialgebieten. Darüber habe ich gesprochen, beziehungsweise darüber hat mit mir gesprochen Dr. Yasmin Yazan im Rahmen ihres Deep Talk Clubs auf Clubhouse, das Clubhouse Autorenfrühstück. Hier ist die Aufzeichnung. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen wunderschönen guten Morgen zu unserem Autorenfrühstück. Heute als Gastautor bei uns Thilo Baum. Thilo Baum ist Experte für klare Kommunikation. Er hilft Menschen und Organisationen, ihre Botschaften auf den Punkt zu bringen. Der Kommunikationswissenschaftler und Journalist kommt vom Boulevard und wendet das Schlagzeilenhandwerk in der Unternehmenskommunikation an. Seit 2004 ist Thilo Baum selbstständiger Berater, Trainer und Speaker zum Thema Klartext. Er ist Professional Member der German Speakers Association e.V., abgekürzt GSA, und leitet dort als Studienleiter die Rednerausbildung der GSA Akademie. Thilo Baum behauptet, alles, was wir sagen wollen, lässt sich auch einfach sagen, selbst wenn es sich um komplizierte Fachinformationen handelt. Mit seinem Werk Schluss mit förmlich, so geht menschliche Unternehmenskommunikation, zeigt er, wie es gelingt, wieder zu einer natürlichen Sprache zu finden. Darüber sprechen wir heute und freuen uns, lieber Thilo, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, hallo zusammen.
Ja, das ist ein spannendes Thema. Wir hatten letzte Woche auch ganz allgemein über ja die Präsentation gesprochen und so weiter. Und jetzt geht es ja auch noch mal so mehr in Richtung ja auch schriftliche Sprache sozusagen. Inwiefern ist denn die förmliche Sprache aus deiner Sicht ein Problem?
Die förmliche Sprache macht das Verständnis schwer. Menschen brauchen unglaublich viel Zeit und Energie, um den Gedanken anderer Menschen folgen zu können, wobei diese Menschen sich komplizierter ausdrücken als nötig. Also, ich habe jetzt auch gerade einen relativ langen Satz mit Komma gebildet, mit Nebensatz, und es ist dann auch verständlich, oder ich sage mal, es wird dann noch deutlich, wenn ich einen Gedanken nach dem anderen benenne, dann wäre es auf Anhieb klarer. Also deine Frage ist, inwiefern, was ist das Problem bei der förmlichen Sprache? Da gibt es viele Antworten. Also einmal, die förmliche Sprache erschwert das Verständnis. Punkt. Menschen drücken sich komplizierter aus, als sie müssten. Punkt. So gelingt es Zuhörern, also auch in der mündlichen Kommunikation, so gelingt es Zuhörerinnen und Zuhörern, Leserinnen und Lesern schwerer zu verstehen, was jemand sagen will. Und förmliche Sprache ist selten barrierefrei. Also wir sprechen über Integration, über Inklusion. Wir wollen Menschen das Verständnis möglichst erleichtern durch leichte Sprache und einfache Sprache. Und dann sind Briefe von Unternehmen oft in einer Sprache gehalten, als kämen sie vom Ordnungsamt. Und insofern hast du dann auch noch die emotionale Anmutung der förmlichen Sprache, die nämlich Distanz schafft. Unternehmen wollen selten distanziert wirken, aber sie tun es durch ihre Sprache. Warum? War schon immer so. Nie drüber nachgedacht. Eine Versicherung kommuniziert nun mal förmlich. Also da sind eine ganze Menge Konventionen mit dem Spiel, Denkmuster. Dabei könnte es wirklich so leicht und einfach sein, sich klar auszudrücken.
Ja, ich denke, ich weiß genau, was du meinst. Kannst du denn was dazu sagen, ob das eher ein Phänomen ist, das es im deutschsprachigen Raum gibt, oder lässt sich das auch in anderen Ländern beobachten?
Also es lässt sich in vielen Ländern oder sagen wir in vielen Sprachen beobachten. Die Deutschen gelten zwar als sehr bürokratisch durch die ganze Historie mit Kaiser und Diktatur und was weiß ich was, und das, und Kafka ist einer, der ganz toll beschrieben hat, wie Bürokratie im deutschen Sprachraum funktioniert. Ich denke aber, rein sprachlich findet es sich auch in anderen Nationalsprachen, sagen wir mal so. Ein schönes Beispiel, sprachlich bürokratische, förmliche Anmutung herzustellen, ist ja zum Beispiel der sogenannte Nominalstil. Also wenn wir Substantive verwenden, wofür wir eigentlich Verben verwenden. Also ein Unternehmen sagt, wir nehmen eine Kundenbefragung vor. Dann nehme ich das Substantiv Kundenbefragung, zerlege es in zwei Elemente, da sind die Informationen drin, Kunden und das Befragen ist drin, das nehme ich schon mal auseinander und aus der Befragung mache ich ein Verb. Ich empfehle also meinen Kunden nicht zu sagen, wir führen eine Kundenbefragung durch oder nehmen sie vor, sondern wir befragen unsere Kunden. Ja, und dann mache ich das Befragen, also das, was tatsächlich geschieht, was wir tun, zu einem Verb und dadurch wird die Sprache weniger förmlich, dadurch wird sie menschlich, freundlich. Und das haben wir im Englischen auch. Also to take a decision ist Nominalstil für to decide. Das gibt es dann immer wieder, das gibt es sicherlich auch im Italienischen, Französischen. Aber ich denke, gerade hier bei uns in unserem Kulturraum, in unserem Kulturkreis haben wir so eine gewisse bürokratische Tradition historisch begründet, dass wir, sagen wir mal, als Kultur relativ spät aus dem Feudalismus rübergekommen sind in demokratische Verhältnisse. Das heißt, wir haben immer noch vom Uropa das Denken im Kopf, dass es eine Obrigkeit gibt und einen Untertan und dass die Obrigkeit eine förmliche, distanzierte Sprache verwendet, auch um den Untertan vom Verständnis auszuschließen. Also das ist manchmal wirklich reine Absicht. Oder zumindest gewesen. Und dann tradiert sich das eben als Konvention und Rechtsanwaltskanzleien, Steuerbüros, Versicherungen, Banken und viele andere Unternehmen verwenden dann diese Sprache, weil sie denken, es sei normal.
Ja, super. Vielen, vielen lieben Dank. Das hilft, das besser auch etwas, das Ganze besser einzustufen oder einzuordnen. Du hast jetzt schon ein Beispiel aufgemacht. Es gibt noch viele andere Beispiele in deinem Buch. Unter anderem hast du zu dem Aspekt gute Sprache auf sinnlose Adjektive verzichten. Und hier hast du wirklich zahlreiche Differenzierungen vorgenommen. Ist vielleicht beim ersten Mal hinhören gar nicht so einfach einzustufen. Was ist denn konkret gemeint? Vielleicht machst du da noch mal ein paar Beispiele.
Ja, Polizeipressemeldung. Die Polizei berichtet von einem Unfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Jo, das Adjektiv beteiligt, dass diese Fahrzeuge beteiligt sind, ist ja im Grunde klar. Das heißt, wir haben einen Unfall mit 3 Fahrzeugen. Wir können das Adjektiv beteiligt weglassen, weil es die Gegenprobe nicht übersteht. Es gibt keine Unfälle mit unbeteiligten Fahrzeugen. Ja. Und das ist jetzt wirklich ein aktuelles Beispiel aus einer Polizeipressemeldung. Und die Polizei ist auch traditionell, die haben ihre ganz eigene bürokratische Sprache in der Kommunikation, die ist ja berühmt dafür. Also wenn jemand das nachvollziehen will, einfach mal Polizeipressemeldungen googeln, da finden sich ohne Ende Beispiele. Also die beteiligten Fahrzeuge, das Adjektiv, brauche ich nicht, um den Zusammenhang zu verstehen. Und das übertragen wir jetzt mal kurz aufs Business. Da haben wir dann irgendeine Information, in der steht, wir beziehen uns auf den geschlossenen Vergleich oder Vertrag. Gut, dass dieser Vertrag oder Vergleich geschlossen ist, ergibt sich aus dem Vertrag oder Vergleich. Wieder machen wir die Gegenprobe. Es gibt keine Verträge, die nicht geschlossen sind. Ja, also du nimmst bei Adjektiven immer das Gegenteil und prüfst, würde das Sinn ergeben? Und wenn das keinen Sinn ergeben kann, weil es keine nicht geschlossenen Verträge gibt, dann musst du auch nicht sagen, dieser Vertrag ist geschlossen. Denn sonst wäre es kein Vertrag, bestenfalls ein Vertragsentwurf. Adjektive sind ein sehr, sehr spannendes Beispiel. Also ich will nicht generell gegen Adjektive mich aussprechen. Viele Adjektive sind natürlich sinnvoll. Oft ist es auch im Sinne einer Redundanz ganz klug, so eine Doppelbedeutung reinzubringen. Aber rein technisch gibt es 2 Funktionen bei Adjektiven. Entweder ein Adjektiv beschreibt, also das Essen ist lecker, das Wetter ist sehr schön, die Luft ist sehr warm. Das sind beschreibende Adjektive, damit wir ein Bild haben, damit wir uns was vorstellen können. Oder aber ein Adjektiv differenziert. Wenn ich sage, ich steige in mein blaues Auto und fahre nach Hause, dann denken alle, ich hätte mehrere Autos. Ja, wir empfinden dieses Adjektiv blau bei blaues Auto automatisch als Abgrenzungsmerkmal Merkmal als Signal der Abgrenzung gegenüber anderen Autos in anderen Farben. Ja, ich habe also nicht zwei blaue Autos, sondern mit Sicherheit ein blaues und dann noch mindestens ein weiteres in einer anderen Farbe. Das heißt, ein Adjektiv ist erstmal der geschlossene Vergleich, wirft erstmal die Frage auf, ja, was soll der nicht geschlossene Vergleich? Wir überlegen gleich, was das Gegenteil bedeuten würde. Jetzt gibt es Adjektive, die beschreiben und unterscheiden. Zum Beispiel eine rote Rose. Also das eine rote Rose, klar, es gibt gelbe Rosen, weiße Rosen, es gibt was weiß ich was für Rosen und davon unterscheidet sich die rote Rose. Zugleich beschreiben wir die Rose damit. Also haben wir ein Bild im Kopf. Wenn wir konkret kommunizieren, dann sind Adjektive, die etwas beschreiben, sehr, sehr wichtig. Also ich sage nicht, ich habe meiner Mutter zum Geburtstag Blumen geschenkt, sondern 80 rote Rosen. Dann hast du ein Bild im Kopf. Jeder stellt sich diesen riesigen Blumenstrauß vor. Da sind Adjektive richtig gut. Also um etwas zu beschreiben, auch im Marketing, um Produkteigenschaften hervorzuheben, sind Adjektive ganz wunderbar. Sie sind in dem Moment sinnlos, wenn sie etwas beschreiben, was schon im Substantiv steckt. Und das tun viele Menschen einfach, um, um Text zu schinden, also sich möglichst umständlich und langatmig auszudrücken oder auch um Präzision vorzutäuschen. Dabei ist bei dem Wort Vergleich gesagt, was zu sagen ist, dass der geschlossen ist, ist Bestandteil oder besser Teil dieses Begriffes. Also Adjektive sind, finde ich, ein wirklich schönes Thema. Auch ein schönes Textbeispiel aus meinem Seminar ist, der Verband beantragt einen Zuschuss. Das ist eine ganz einfache Formulierung. Da kommt jetzt ein Adjektiv dazu. Also wir wissen alle, was der Verband will. Wenn er einen Zuschuss beantragt, will dieser Verband Geld. Angenommen, er wollte Cornflakes, wird es dabei stehen. Also er will Geld. Der Verband beantragt einen Zuschuss. Wir müssen nicht sagen, er beantragt einen finanziellen Zuschuss. Denn in dem Zuschuss ist das Geld schon drin, wenn nichts anderes erwähnt wurde. Aber gleichzeitig sage ich auch, okay, möglicherweise ist es als Redundanz gar nicht schlecht, das zu sagen, damit es auch wirklich jeder begreift, dass es hier um Geld geht. Manchmal sind solche Verstöße gegen die Klartextregeln dann gut, weil sie einfach mal ja ein bisschen mehr Zweifel ausräumen, sagen wir mal so. Wieso kommst du ausgerechnet auf die Adjektive? Sind die für dich besonders spannend?
Ja, total, weil ich Adjektive liebe, um zum Beispiel Bilder zu erzeugen. Gerade für Storytelling und Ähnliches wird es eingesetzt. Und ich fand das mega spannend, die ganzen Differenzierungen, die du aufmachst. Und ich denke, dass es vielen überhaupt nicht bewusst ist tatsächlich.
Ja, ich denke auch. Also Adjektive sind ein Handwerk für sich. Man könnte ein Buch alleine über Adjektive schreiben.
Das denke ich auch, vor allem nachdem ich gelesen habe, was du schon dazu alles niedergeschrieben hast, genau. Ja, und aber es waren nicht nur die Adjektive, die ich total spannend fand, sondern zum Beispiel auch in Bezug auf Perfektion der Sprache schreibst du nicht wie gesprochen, sondern sprechbar schreiben. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Kannst du da nochmal näher erläutern, was damit gemeint ist, bitte?
Ja, sehr gerne. Das ist ein Punkt, der kommt in jedem Seminar oder kam in jedem Seminar zur Sprache. Wir haben immer darüber diskutiert und dann dachte ich mal, okay, worum geht's hier eigentlich? Und dann habe ich diesen Satz formuliert. Ich sage gerne im Seminar, wenn ich komplizierte Sätze vor mir habe aus den Teilnehmertexten und da sind Formulierungen drin, bei denen ich sage, die sind zu förmlich, sage ich, das kannst du ja gar nicht sprechen. Also wenn wir diesen Satz sprechen, dann kommen wir uns doch vor wie Kaiser Wilhelm. Ja, völlig gestelzt und überkompliziert. Wenn ein Satz, den wir sprechen, seltsam förmlich wirkt, dann ist er nicht geeignet, weder zum Sprechen noch zum Schreiben. So, das ist meine Behauptung. Daraufhin sagt das Seminarpublikum, aber wir können doch nicht so schreiben, wie wir sprechen. Dann sage ich, natürlich nicht, das ist auch nicht, das ist aber nicht gemeint. Also mir geht es nicht darum, dass wir flapsig schreiben. Es geht nicht darum, dass wir eine gesprochene Sprache schreiben, sondern es geht darum, dass wir so schreiben, dass es sprechbar ist. Das ist ein riesiger Unterschied. Also erstmal erscheint dieser Unterschied sehr, sehr klein, aber er ist tatsächlich ein großer Unterschied. Wenn wir einen Satz vorlesen, und zwar einen Satz aus einer E-Mail oder einem Bericht oder einer Pressemitteilung, irgendwas, was wir im Beruf schreiben, dann lesen wir uns diesen Satz nochmal vor, meinetwegen auch still, vor unserem inneren Ohr, Und wenn der sich irgendwie zu umständlich anhört, dann ist er das auch. Dann müssen wir nochmal ran. Dann stellen wir vielleicht fest, dass in einem langen Satz drei Aspekte versteckt sind, aus denen wir vielleicht drei Sätze machen sollten. Oder zwei Sätze, von denen einer ein Nebensatz ist, einen Nebensatz hat. Aber das ist dann ich nenne das Biergartenprobe. Wenn ich also eine Formulierung habe, die im Biergarten nicht funktioniert, also ich sitze mit einem Freund, mit Freunden im Biergarten oder ich lerne jemanden kennen und wir reden über Jobs und dann sage ich, oh, wir suchen gerade Informatiker, weil wir expandieren, bewirb dich doch bei uns. Dann ist das eine Sprache, die ist gesprochen, aber sie funktioniert zum Teil auch sogar geschrieben. Im Biergarten funktioniert nicht. Im Rahmen unserer Expansionsstrategie suchen wir zum nächsten möglichen Zeitpunkt einen Informatiker, MWD. Das funktioniert nicht, wenn wir im Biergarten sitzen. Aber wenn ich sage, wir expandieren, wir suchen einen Informatiker, MWD, wann bewirbst du dich bei uns? Dann kann das auch als Text in der Stellenanzeige funktionieren. Und ganz viele Unternehmen gehen auch dazu über, selbst in Stellenanzeigen, die traditionell förmlich formuliert sind, sich einfach und klar auszudrücken. Weil sie merken, sie wollen die Distanz gar nicht, die diese Sprache herstellt. Viele Unternehmen merken, diese Distanz, die die förmliche klassische Unternehmenssprache herstellt, widerspricht massiv dem Selbstbild dieser Unternehmen. Diese Unternehmen wollen nämlich menschlich sein, freundlich, nahbar. Die wollen nicht distanziert wirken. Und wenn ein Unternehmen einmal verstanden hat, dass es mit seiner Unternehmenssprache gegen seine Leitbilder und seine Markenwerte verstößt, dann ist so ein Top-Management ganz schnell dabei zu sagen, okay, wir stellen mal die gesamte Sprache in unserem Unternehmen auf den Kopf. Weil wir nämlich auch feststellen, Marketing kommuniziert in einem völlig anderen Stil als die Kundenkommunikation. Gerade in größeren Unternehmen, wenn es heißt, kauf dir ein Auto, hol dir einen Leasingvertrag, so diese Produkte, schließ eine Versicherung ab, da haben wir ein riesiges Delta zwischen der Marketingsprache, in der diese Unternehmen sehr locker erscheinen und freundlich und ansprechbar. Aber in dem Moment, wo ich dann mit dem Support zu tun habe, mit der Kundenkommunikation, einen Serienbrief bekomme, in 6 Wochen endet dein Leasingvertrag, worauf du achten musst, was weiß ich, dann merke ich, Moment mal, das ist ein Gap, das ist eine völlig andere Sprache. Diese Unternehmenspersönlichkeit, diese Unternehmensidentität, also wenn ich jetzt mal von einem Markenmodell ausgehe mit Markenkern und Markenwerten, dann habe ich eine schizophrene Unternehmenspersönlichkeit. Und wenn Manager das merken, Top-Manager, wenn die feststellen oder sich von mir mal das zeigen lassen, demonstrieren lassen, dann sagen die, okay, wir müssen an unserer Unternehmenssprache tatsächlich arbeiten.
Total spannend. Jetzt hast du schon die Kontexte aufgemacht. Es gibt ja viele verschiedene Felder und in deinem Buch sagst du Schluss mit Ausreden und gehst auf die verschiedenen Bereiche ein. Also Juristensprache kann menschlich sein. Genauso Behördensprache, technische Sprache, Wirtschaftssprache, Medizinersprache, Naturwissenschaftlersprache, Geisteswissenschaftlersprache, Politikersprache. Mhm. Nun würde mich interessieren, gibt es denn auch irgendeinen Bereich, in dem das nicht funktioniert bzw. nicht empfehlenswert ist?
In jedem Bereich kannst du dich einfach ausdrücken. Es gibt keinen Bereich, in dem du das nicht tun kannst. Denn es ist ein ganz einfacher Grund. Der Sprache ist es vollkommen egal, was wir sagen. Die Sprache ist nur der Werkzeugkasten. So wie es der Mathematik völlig egal ist, was wir ausrechnen. Ja, es ist der Mathematik egal, ob deine Zahlen hoch sind oder tief oder ob das Ergebnis schön ist oder nicht, ist der Mathematik egal. Die Mathematik stellt nur die Rechenarten bereit. Plus, Minus, Wurzel, was weiß ich, was man eben braucht. Bruchstrich, Prozent. Und das sind die Techniken, mit denen du in der Mathematik arbeitest. Genauso ist es in der Sprache. Die Sprache stellt dir bereit Silben, Wörter, Sätze, Satzzeichen, Betonungen, auch Dramaturgie, den Aufbau eines Textes, welcher Aspekt kommt wann, Und jetzt sage ich, gut, bevor wir einen Text formulieren, sollten wir uns überlegen, was sagen wir. Das gilt schriftlich und mündlich. Also bevor ich einen Aufsatz schreibe, mache ich mir eine Skizze, in welchem Absatz steht was, damit ich hinterher nicht umschmeißen muss. Sonst arbeite ich für den Papierkorb und schreibe dreimal. Also mache ich mir eine Struktur. Was kommt an welcher Stelle? Bevor ich mich ins Meeting setze, habe ich einen Zettel oder auf dem Smartphone die Struktur meiner Redebeiträge, damit ich genau weiß, was sage ich in welcher Reihenfolge. Wenn ich jetzt in dieser Reihenfolge handwerklich falsch liege, also ich fange mit einem Aspekt an, den die anderen noch gar nicht verstehen können, weil er noch nicht erklärt worden ist, oder ich hole mein Publikum nicht ins Boot, weil ich mit einem Detail anfange, statt erstmal zu sagen, worum es geht. Also wenn ich solche handwerklichen Fehler mache, dann ist es der Sprache völlig wurscht. Das ist der Sprache egal. Die Sprache sagt, danke, dass du mich verwendest. Danke, dass du meine Adjektive verwendest. Aber die Sprache bewertet das nicht. Wir haben also eine Unabhängigkeit von Sprache und Inhalt. Wir können alles sagen, was wir wollen, mit den Mitteln der Sprache. Und dann können wir einfache Dinge einfach sagen. Wir können auch einfache Dinge kompliziert sagen. Also ich kann sagen, wir heiraten, das sage ich etwas Einfaches, einfach. Ich kann aber auch sagen, ich nehme die Anheiratung einer Frau vor und ich formuliere es unnötig umständlich, unnötig bürokratisch. Genauso kann ich komplizierte Dinge kompliziert sagen und ich kann auch komplizierte Dinge einfach sagen. Vielleicht sollte ich da mal eben ein Beispiel raussuchen, also etwas Kompliziertes. Ich habe so einen Satz aus dem Versicherungsbrief, eine komplizierte Sache, kompliziert gesagt, zum Beispiel, ich lese mal vor, die Einzelheiten der Option zur Leistung von Sonderzahlungen, entnehmen Sie bitte dem Paragraphen, welche Besonderheiten gelten bei Sonderzahlungen, der Ihnen vor Vertragsschluss überlassenen allgemeinen Versicherungsbedingungen. Jetzt könnte ich aber auch sagen, weiteres zu Sonderzahlungen finden Sie in den allgemeinen Versicherungsbedingungen AVB. Bitte schauen Sie dort unter, nächster Satz, zweiter Satz, welche Besonderheiten gelten bei Sonderzahlungen? Punkt. Die AVB haben Sie bereits erhalten. Ich habe also etwas Kompliziertes möglichst einfach formuliert, indem ich einen komplizierten Zusammenhang zerlegt habe in drei Informationen. Wenn ich drei Informationen habe, bietet es sich an, drei Sätze zu bilden. Ja, und zwar in der Reihenfolge, in der die Leute es verstehen. Erst eins, dann zwei, dann drei. Noch ein schönes Beispiel aus dem Alltag ist, wir gehen doch nicht wandern, sondern besuchen das Schloss. Denn für unseren Wandertag am Donnerstag hat der Wetterdienst Regen vorhergesagt. Das ist falsch rum. Das ist einfach in der Reihenfolge komplizierter als nötig und der Sprache ist es völlig egal. Wir können diesen einfachen Zusammenhang auch umdrehen und sagen, für unseren Wandertag am Donnerstag ist Regen vorhergesagt, Punkt. Deswegen gehen wir nicht wandern, sondern besuchen das Schloss, Punkt. So habe ich die Gedanken, die ich als Formulierung rausgeben möchte, in der Reihenfolge aufgebaut, in der es in diesem Fall Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen. Vorausgesetzt, Sie wissen, es gibt einen Wandertag, der ist am Donnerstag. Es wurde bereits entschieden, dass wir wandern gehen. Dann kommt die Information mit dem Wetter dazwischen. Wir verändern die Entscheidung und verkünden oder skizzieren das neue Ziel. So eins nach dem anderen. Wie im Kochbuch. Erst Zwiebeln schälen, dann schneiden. In keinem Kochbuch steht, bevor Sie die Zwiebeln schneiden, schälen Sie sie. Sondern in einfacher, klarer Literatur, in jeder Form von Text, ob das ein Kochbuch ist oder ob das ein Roman ist oder was weiß ich, selbst in der fiktionalen Literatur gilt das ein Gedanke nach dem anderen. Gut, es gibt natürlich in der fiktionalen Literatur, in der Belletristik gibt es natürlich auch jede Menge Literatur, die mit unglaublichen Ratespielen verbunden ist, wo es dann darum geht, herauszufinden, wie die Dramaturgie gedacht ist. Aber im Wesentlichen, also jetzt gerade im Businessbereich oder bei Sachbüchern, bei Ratgebern und Fachbüchern, da würde ich schon sagen, ist der Gedanke schon der, dass wir eins nach dem anderen sagen.
Herrlich. Ich frage mich tatsächlich, warum wir das nicht in der Schule lernen.
Ja, das kann ich dir sagen. Das ist, weil die Schule öffentlicher Dienst ist. Das ist ganz einfach, weil die Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, noch nie unter ökonomischen Bedingungen gearbeitet haben. Weil die Notwendigkeit gar nicht besteht, dass wir Texte produzieren, die die Menschen verstehen. Denn in der Schule und in der Uni lesen wir nicht freiwillig, wir müssen lesen. Und wenn wir einen Text nicht verstehen, sagt der Lehrer, dann lies ihn nochmal. Lies so lange, bis du ihn verstanden hast. Der öffentliche Dienst sieht nicht die Verantwortung des Senders in der Kommunikation. Der öffentliche Dienst sieht die Verantwortung für die gelingende Kommunikation beim Empfänger. Lies dir Behördenbriefe durch. Angenommen, Behörden würden sagen, der Sender ist fürs Gelingen der Kommunikation verantwortlich, dann hätten wir vom Ordnungsamt, vom Finanzamt niemals solche Formulierungen, solche Briefe.
Ja, die Briefe stehen für sich. Du hast vorhin die Werte so ein Stück weit angesprochen, mit der Diskrepanz bei Unternehmen bezüglich der Leitbilder, die in der Sprache sich widerspiegeln. Werteorientiert führen und kommunizieren, was genau bedeutet das für dich?
Werteorientiert führen. Wir wollen ein Unternehmen leiten und haben mit diesem Unternehmen diverse Unternehmensziele. Götz Werner, Gründer von DM, sagt, Gewinn ist nicht das Ziel, sondern die Bedingung des Unternehmens. Wir müssen also Geld verdienen. So, und um dieses Geld zu verdienen, müssen wir den Menschen ein Angebot machen für ein Produkt, das sie gebrauchen können. Dieses Produkt bedeutet nicht, dass dieses Produkt verkaufen wir nicht nur, weil es gut ist, sondern wir verkaufen dieses Produkt, weil die Leute es tatsächlich brauchen oder wollen. Das ist der Grundgedanke der Unternehmens- oder der Kundenorientierung, dass wir etwas anbieten, was andere Menschen brauchen. Und jetzt vertreten wir Werte. Jetzt sagen wir, gut, wir möchten mit unseren Produkten, mit unserem gesamten Handeln etwas beitragen zur Welt, zur Menschheit. Wir wollen zum Beispiel klimaneutral sein, dann ist das ein Wert, der sagt, wir halten die Ökologie hoch, das Wohlergehen des Planeten und solche Dinge. Und dann kommunizieren wir diese Dinge. Oder wir sagen, wir haben einen Markenkern und Markenwerte. Ich nehme jetzt mal die alten Markenwerte von BMW. Ich glaube, mittlerweile haben sie sich verändert, aber vor einigen Jahren hießen die Markenwerte zum Beispiel dynamisch, innovativ und was war's? Der dritte ist mir jetzt entfallen. Aber nehmen wir einfach mal innovativ. Ich habe einen Markenwert, der sagt, wir sind innovativ. Dann verbietet sich jede antiquierte Sprache. Das heißt, wenn du als Unternehmen innovativ sein willst mit deinen Produkten, dann kannst du nicht mit einer Sprache um die Ecke kommen in deiner Kundenkommunikation, die wie eine Behörde wirkt. Das heißt Passivsätze, Schachtelsatzkonstruktionen, Nominalstil. Das macht alles deine Sprache alt. Das ist vorbei. Wir merken auch heute, gerade wenn es um KI geht, künstliche Intelligenz, und Unternehmen stellen sich darauf ein, du kannst DeepL, diesen wunderbaren Übersetzer im Internet, super überfordern, indem du ihm einen bürokratischen Monstersatz reinschreibst. Genauso können wir Sprachsysteme, computergestützte Antwortsysteme überfordern, indem wir Schachtelsätze bilden und Passivsätze. Wir selber, wenn wir mit einem Sprachcomputer arbeiten, merken, dass wir zu einer ganz einfachen, simplen Sprache kommen. Und das ist im Moment zeitgemäß, dass wir auf den Punkt kommen, weil wir auch gar nicht mehr die Zeit haben, um Gelaber zu verstehen. Künstliche Intelligenz kann Gelaber nicht interpretieren. Wir müssen also uns reduzieren. Twitter erlaubt nur eine bestimmte Anzahl von Zeichen. Wir können gar nicht labern. Die Leute steigen aus bei Facebook, wenn du laberst. Also wir müssen auf den Punkt kommen. Wir dürfen natürlich längere Informationen bringen. Wenn die spannend sind, gucken sich die Leute auch 90 Minuten Krimi an. Ja, also wenn ein Stoff trägt, dann ist das prima. Aber es muss eben dicht sein. Dicht heißt, die Informationsdichte gemessen an der Textmenge ist hoch. Das erwarten wir heute, weil wir keine Zeit mehr haben zum Labern. Und dann ist ein Markenwert wie innovativ für ein Unternehmen ganz wichtig, weil er sich auf die Sprache auswirkt. Oder eine Versicherung setzt in ihrer In Ihrem großartigen Positionierungsworkshop mit Markenexperten kommen Sie zum Ergebnis, dass Vertrauen, Trust, einer der größten, höchsten, wichtigsten Werte ist, weil eine Versicherung natürlich Vertrauen genießen muss bei Kundinnen und Kunden, weil sonst keiner da einen Vertrag abschließt. Das heißt, auch wenn ich mit meiner Versicherung zufrieden bin und das meinen Nachbarn erzähle, dann hat das mit Vertrauen zu tun. Also ich empfehle ja kein Unternehmen, dem ich nicht vertraue. Deswegen sagt eine Versicherung, für uns ist Vertrauen ein richtig hoher Wert. So, wie bildet sich das in der Sprache ab? Eben in einer förmlichen Sprache, in Briefen, sodass die Kunden sagen, also vertrauenswürdig, ja, schon, scheinen Fachleute zu sein, aber das Menschliche fehlt. Das Menschliche fehlt einfach. Interessanter Punkt übrigens, wenn ich mit meiner Versicherung spreche, oder sagen wir mal, ich spreche mit meinem Versicherungsagenten, mit einem Vertriebler, der schon seit ewigen Zeiten meine Versicherungen managt, dann rede ich mit dem völlig normal. Und der sagt auch zu mir, ja, pass auf, das ist, der Brief ist so und das haben sie anders gemeint und mach mal, und füll das für dich aus. Und der redet ganz normal, der redet völlig anders als die Versicherung selber. Ich habe auch Versicherungen unter meinen Kunden, die sagen, der Vertrieb sagt, Thilo Baum, wir können mit den Marketingunterlagen nichts anfangen, die wir vom Innendienst bekommen. Wenn wir mit den Hochglanz-Marketingunterlagen, also meinetwegen nicht auf Papier, sondern auf dem iPad, aber sieht alles schick aus, wenn ich damit zum Kunden gehe und dem die Argumentation vorlese, die sich unser Innendienst ausgedacht hat, dann lachen die mich aus. Ich kann nicht in dieser internen Marketingsprache Versicherungen verkaufen, geht nicht. Dann lassen die internen Marketingunterlagen in der Tasche und reden mit dem Kunden einfach normal. Vertriebler sind sowieso ein Menschenschlag, der sehr normal und wirklich mit Bodenhaftung geerdet mit den Menschen spricht. So, und da hast du jetzt wieder den Verstoß. Ein Unternehmen sagt, wir wollen Vertrauen als Wert hochhalten, aber es gelingt nicht, weil es eine rein theoretisch gedachte Größe ist, die in der praktischen Performance nicht funktioniert, weil die Unterlagen, die das Marketing bereitstellt, dieses Vertrauen auf einer theoretischen Ebene transportieren durch klassisches Marketing-Wording, aber kein Mensch redet so. Niemand spricht so. Diese Texte überstehen die Biergartenprobe nicht. Und deswegen vertrauen die Menschen diesem Unternehmen nicht. Egal, was die Theoretiker im Innendienst sich ausdenken für viel Geld und viel Zeit. Das ist beim Thema Werte ganz, ganz wichtig. Also wir sagen, also innovativ nehmen wir noch den Markenwert dynamisch. Wenn wir dynamisch sind, wenn wir dynamisch sein wollen als Unternehmen, dann verbietet sich eine statische Sprache. Dann verbietet sich dieser Betonstil. Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Leasingvertrag zum 31.12. endet. Ja? Nein, sondern wenn wir dynamisch sind, dann brauchen wir eine flotte Sprache. Dann sagen wir, sehr geehrter Herr Baum, wie Sie vielleicht schon gesehen haben, läuft bald Ihr Leasingvertrag ab. Am 31.12. ist es soweit zum neuen Jahr. Ja, da müssen wir ein bisschen mehr wie ein Radiomoderator schreiben, wenn wir eine dynamische Werteorientierung haben. Und ich denke, Unternehmen machen sich sehr wenig einen Kopf darüber, ob ihre Sprache ihren Werten entspricht. Sie setzen theoretische Workshops an, bauen ihre Markenwerte zusammen, geben das dann top-down aus und sagen, wir müssen uns jetzt an diesen Werten orientieren. Was übrigens zu deiner Frage zurückzukommen, werteorientierte Führung aus meiner Sicht nicht bedeutet. Ich kann nicht von oben einen theoretischen Markenwert vorgeben, den nach unten durchsickern lassen und den Leuten sagen, so jetzt kommuniziert mal danach. Es funktioniert nicht, wenn ich sie nicht ins Boot hole. Marken- oder werteorientierte Führung würde an dieser Stelle heißen, das Team, die gesamte Belegschaft ins Boot zu holen und mit ihnen gemeinsam herzuleiten, warum wir dynamisch sein wollen. Oder innovativ oder nachhaltig oder irgendwas. Und dann auch mit den Leuten, die am Schluss kommunizieren, die Sprache ableiten. Es sind sehr viele Menschen, die im Unternehmen kommunizieren. Also E-Mails an Kunden, E-Mails an Lieferanten gelten ja auch. Also eine E-Mail an einen Lieferanten ist ja nun keine interne Kommunikation. Und die Markenwerte meines Unternehmens, die will ich auch gegenüber den Lieferanten kommunizieren. Also müssen alle, die in irgendeiner Weise E-Mails schreiben, ich schreibe eine E-Mail an eine Behörde wegen einer Medikamentenzulassung. Alle gehören ins Boot. Alle gehören ins Boot und sollten wissen, mit welcher Sprache diese Unternehmenspersönlichkeit oder Markenidentität spricht. Das ist jetzt gar nicht so eine riesige Aufgabe, sondern wir müssen einfach nur festzurren, ist diese Sprache freundlich, ist sie lustig, sind Smileys erlaubt und so weiter. Das hängt alles davon ab, wie dieses Unternehmen sich selbst sieht. Werteorientierte Führung heißt für mich, ich habe meine Werte und ich hole meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Boot, indem ich sie daran beteilige, diese Werte herzuleiten und zu verstehen. Ich gebe sie nicht top-down vor, sondern agiere eher wie ein Coach, der seine Leute fragt, wie denkt ihr eigentlich, ist unser Unternehmen? Angenommen, unser Unternehmen sei ein Mensch. Wie wäre der? So, ich möchte mal den Chef sehen, der diese Frage seinen Leuten stellt. Ich empfehle es immer, die Leute zu fragen, wie seht ihr eigentlich das Unternehmen? Und dann, wenn die Leute sagen, also dieses Unternehmen ist ein riesenstörrischer, umständlicher Tanker, dann weiß ich schon, dass ich was tun muss. Und zwar nicht nur an der Sprache, sondern an der Struktur und an den Prozessen, an der Art und Weise, wie wir unsere Unternehmensziele erreichen. Werteorientierte Führung ist ein Riesenthema. Ich finde die Frage ganz spannend, dass du die stellst. Gibt ja auch sehr viele Werte, die gerade so eine Rolle spielen. Aber ich denke auch mal an die Sparkassen, die irgendwann rausgegangen sind mit dem Adjektiv einfach. Die sind rausgegangen und haben gesagt, einfach, Punkt. Und dann haben sie Beispiele gebracht, was alles einfach ist. Und was ich von den Sparkassen lese, ist auch einfach. Das heißt, hier habe ich mal ein Beispiel gesehen, wo es funktioniert hat, wo tatsächlich die Sparkassenwelt, die selber natürlich einen bürokratischen, historischen Hintergrund hat, ja, dass die es tatsächlich hinkriegen, auch wirklich sehr, sehr einfach zu formulieren. Das ist auf den Webseiten der Sparkassen und so weiter. Da finde ich nicht mehr viel, wo ich meckern kann. Ja, natürlich kann man überall meckern. Ich finde immer was, wenn ich will. Aber es gibt Unternehmen, die machen das sehr, sehr gut. Und andere Unternehmen haben das noch nicht gesehen, dass sie mit ihrer Sprache ihren Unternehmenswerten widersprechen. Ich muss mal eben einen Schluck Wasser trinken.
Ja, super. Vielen, vielen lieben Dank. Ich habe noch mehr Fragen, möchte jetzt aber zunächst einmal schauen, dass ich auch unsere Co-Moderatoren mit einbinde. Dementsprechend stelle ich meine weiteren Fragen zunächst zurück und schaue einfach mal, Jennifer, Jan-Marc, Mona, welche Gedanken gehen euch denn durch den Kopf, beziehungsweise welche Fragen sind aufgekommen?
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Thilo. Vielen, vielen Dank schon mal für deine Ausführungen. Also ich habe schon herzlich gelacht und dieses Argument, was du vorhin genannt hast, für den Lehrer, hätte ich mir gerne früher gewünscht. So, lest doch einfach nochmal meinen Aufsatz, so lange, bis du ihn verstehst. Und dann überlegst du nochmal meine Note.
Ja, genau. Das heißt, bei der Gedichtsinterpretation, ein Lehrer fragt, was will uns der Künstler mit dem Gedicht sagen? Dann habe ich immer geantwortet, er hat es doch hingeschrieben. Steht doch da. Lies doch.
Damit hat sich leider unser Lehrer nicht so zufrieden gegeben mit der Antwort. Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, jetzt ist, also du sprichst auch gerne diese Konzerne an und die Sprache, die da drin gesprochen wird und dass verschiedene Sprachen verwendet werden. Mhm. Wie geht man denn, und wir wissen selber bei uns, wir sprechen normalerweise Englisch und wir haben auch deutsche Partner. Da war ein Riesenthema, weil wir alle mit du ansprechen und dann war in Deutschland natürlich, ne, aber wir möchten die Leute mit sie ansprechen. Ja. Mittlerweile haben wir das ganz gut hingekriegt, aber wie bekommt man das denn hin, dass die Sprache im Unternehmen einheitlich wird und dass überhaupt die Leute verstehen, also hat man da so eine Art, ich sage jetzt mal Manual, welche Sprache benutzt werden darf oder wie macht man denn sowas?
Also so ein sogenanntes Stylebook habe ich schon öfter mal entworfen für Unternehmen. Da haben wir überlegt, welche Persönlichkeit will das Unternehmen transportieren. Und dann werden in diesem Stylebook werden dann solche Dinge geklärt. Also duzen wir die Kunden, siezen wir die Kunden und wenn ja, warum? Gendern wir, wie stark gendern wir, in welcher Art gendern wir oder gendert ein Unternehmen zum Beispiel überhaupt nicht. Also es gibt da Entscheidungen, die man da treffen kann. Aber nehmen wir mal das Du und das Sie im Deutschen. Ich gehe mal davon aus, dass alle hier das DISC-Modell kennen. Also ich vermute mal, das ist bekannt. Ansonsten werde ich es ganz kurz nochmal skizzieren. Das ist eine Typologie, also eine unwissenschaftliche, also erhebt auch nicht den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, eine grobe Einteilung von Menschen in Typen. Und zwar gibt es DISG, Dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Der dominante Mensch, auch der rote Typ genannt, ist zielstrebig, formuliert kurz und klar, tritt dabei auch mal jemandem auf den Schlips, ist nicht so der Teamplayer, sondern macht sein Ding, zieht's durch. I, Initiativ, das ist der sogenannte gelbe Typ, der hat Lust auf alles, der ist freudig, der ergreift jede Gelegenheit, der mag Party und der neigt dazu, sich ein bisschen zu verzetteln. Aber er hat super Ideen. So, dann kommt der S, der Stetige, das ist der sogenannte grüne Typ. Er mag Prozesse, er liebt Routinen, er mag keine Abweichungen und er möchte sich auch wohlfühlen, er möchte in Ruhe arbeiten, er liebt ein gutes Betriebsklima und eine gute Teamzusammenarbeit. Also ganz viele Sozialberufe sind grüne Typen, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer sind grüne Typen. Und G, der Gewissenhafte, der ist blau, der sieht, dessen Blick geht auf die Details. Der liebt es, Fakten zu checken, um zu gucken, stimmt das, ist die Formulierung richtig, fehlt da ein Komma, ist diese Prozentrechnung wirklich genau, stimmt es, gibt es die Studie, die da erwähnt wird, ist die wirklich von 1984 Jahren? Sowas guckt er dann nach. Das geht dem Roten, dem Dominanten, wirklich auf den Senkel, diese Präzision, das will der gar nicht. Der will Ergebnisse, Ergebnisse, Ergebnisse. Für den Gelben ist der Blaue, also für den initiativen, lustigen Typ ist der blaue Gewissenhafte viel zu langweilig und viel zu langsam und viel zu detailorientiert und er macht keine Party. Und für den grünen Stetigen, der das Team liebt und der die Routinen liebt, ist der Rote quasi der Gegner, der Dominante, weil der ständig mit neuen Ideen ankommt und gleich Befehle erteilt. Das ist dem Grünen nicht partnerschaftlich genug. So, warum habe ich das DISC-Modell jetzt kurz eingeführt? Weil ich behaupte, es kommt drauf an, ob du duzt oder siehst, wer deine Kunden sind. Wenn ich ein Produkt habe, das sich vor allem an rote Typen richtet und an blaue Typen, dann sollte ich die Kunden vielleicht eher siezen. Weil die roten Typen, diese Cheftypen, diese Entscheider, diese Managertypen, die Unternehmertypen, die haben ein Statusthema. Für die ist es wichtig, der Erste zu sein. Für die ist es wichtig, jetzt zumal Beispiel mal mit der Marke Audi zu sprechen, Vorsprung zu haben. Also der Erste zu sein an der Ampel und noch stärker und noch sportlicher als der andere. Und der blaue Typ, das ist der Präzisionsdenker, das ist kein Kumpel. Das ist also natürlich kann so einer auch ein Kumpel sein, ja, aber das ist zunächst mal einer, der ist ganz korrekt. So, und diese beiden Leute würde ich siezen im deutschen Sprachraum. Wenn ich aber Grüne habe, also nicht politisch Grüne, sondern Grüne nach dem DISC-Modell, Grüne, stetige Typen, die in Ruhe mit den Kumpels in der Kantine sitzen und dann wieder pünktlich um 14 Uhr am Schreibtisch sitzen, um dann sich aufs nächste Team-Meeting zu freuen, um bei Kaffee und Keksen und Mineralwasser das nächste Projekt zu besprechen, denen die Atmosphäre und der Prozess wichtiger ist als das Ergebnis, da würde ich vielleicht du sagen. Wenn ich da einen Haufen Sozialarbeiter habe, ist das du vielleicht angebracht, bei Konzernmanagern eher weniger, bei Finanzbuchhaltern auch weniger. Gelber Typ, kreative Leute. Leute, die Ideen haben, Künstler, Musiker, Sportler, wer sieht sich da? Also diese lustigen Typen, die lustigen mit den vielen Ideen, die ganz schnell sagen, hey komm, wir gehen jetzt nochmal zum Strand runter und wir haben noch Spaß und wir spielen nochmal eine Runde Beachvolleyball, bevor es ins Hotel geht, ja, wer sieht sich da? Und dann kannst du anhand einer Typologie überlegen, ob du deine Kunden duzt oder siehst. Und das hat weniger damit zu tun, wie du sein willst, sondern es hat damit zu tun, an wen du dich richtest. Wer ist dein Publikum? Finde ich eine ganz wichtige Entscheidung, weil viele Kommunikationsprozesse im Unternehmen werden einfach nur nach der Persönlichkeit des Unternehmens entschieden, wie es gerne wäre. Und du kennst sicherlich viele Unternehmen, die ein falsches Selbstbild haben. Also manches Unternehmen will sportlich und dynamisch und elegant sein, hat aber tatsächlich Prollkunden und ist in der öffentlichen Wahrnehmung ein völlig anderes Produkt. Und dann kannst du versuchen, nehmen wir mal Jägermeister. Jägermeister als Kräuterlikör, die haben wirklich gearbeitet, um dieses alte Hinterwäldler-Image loszuwerden, auch mit den Farben, die sie neu aufgesetzt haben. Das hat die Marke Jägermeister wirklich richtig gut gemacht. Und es kann auch sein, dass Jägermeister bei jüngeren Leuten modern rüberkommt, das weiß ich nicht, aber bei mir wird es immer dieses alte Image haben. Ich kann nicht einfach sagen, Rider ist jetzt Twix, ich benenne das Produkt um und alles ändert sich, sondern die Leute erinnern sich an das Markenimage, an die Markenpersönlichkeit, die sie aus ihrer Kindheit und Jugend mit einem Produkt verbinden. Sowas sitzt richtig fest. Und manchmal widersprechen sich Unternehmen da, dann nehmen sie sich einfach falsch wahr und leiten daraus eine Sprache ab, die das Publikum nicht trifft. Also es gibt viele Unternehmen, die mich duzen, zum Beispiel Apple. Apple duzt mich in vielerlei Hinsicht, kommt dann wieder darauf an. Manchmal siezt Apple mich auch, weil es dann Übersetzungsdinger sind. Man muss es jetzt auch nicht auf die Goldwaage legen. Wenn ich beim Apple Support anrufe, duzen mich manche siezen mich. Das heißt, die haben da offenbar beim deutschsprachigen Support keine einheitliche Linie. Aber nehmen wir zum Beispiel IKEA. IKEA duzt alle. Warum? Warum duzt IKEA die Leute? Weil sie sagen, wir sind aus Skandinavien. Wir sagen hey, hey und wir duzen sowieso alle. Und das ist unser Wesen. Und wir sind einfach und wir sind leicht und wir sind beliebt und wir sind familienfreundlich. Daraus leiten die das ab. Die sagen, wir sind kein Büromöbelhersteller, sondern wir sorgen für ein schönes Zuhause. Natürlich kann ich mir da auch einen Bürostuhl kaufen, ist schon klar. Aber der Fokus geht aufs Privatleben und sie möchten die Menschen direkt als einzelne Menschen in ihrem privaten Umfeld berühren. Und deswegen duzt IKEA die Leute. Finde ich eine völlig legitime Entscheidung, ist richtig. Irritiert vielleicht den einen oder anderen roten, blauen oder rotblauen Typen. Aber das ist dann der Marke IKEA egal. Und das kann sie auch entscheiden. Also ich sag mal so, es kommen bei solchen Entscheidungen ganz viele Kriterien rein. Es gibt unglaublich viele Implikationen, die sich zum Beispiel auch mit der Frage verbinden, wie wir gendern, ob wir gendern. Ich fand das jetzt beim Bundestagswahlkampf sehr interessant, weil ich mir die Wahlprogramme der Parteien angeschaut habe. Und es ist tatsächlich ein Links-Rechts-Thema. Also aus meiner Sicht, also zum Beispiel die Linke, die Grünen und die SPD haben im Wahlprogramm mit Sternchen gegendert. Die FDP und die Unionsparteien haben Bürgerinnen und Bürger gesagt, haben also quasi konventionell gegendert, indem sie beide Geschlechter, also die beiden Geschlechter erwähnt haben, und die AfD, die schreibt einfach nur Bürger. Die lassen auch die Frauen weg. Die AfD gendert überhaupt nicht. Und wenn jetzt ein Unternehmen auf mich zukommt und sagt, wie sollen wir gendern, dann müssen wir wirklich nachdenken. Es wirkt sich aus. Es wirkt sich aus auf Produkte. Es wirkt sich aus auf das Wording von Marken, von Claims, auch in der Kommunikation mit dem Kunden. Was halt nicht funktioniert, ist, dass plötzlich ein paar Mitarbeiter sagen, oh, wir sollten gendern, und dann sind einige Texte des Unternehmens mit Sternchen und andere nicht. Also da muss man wirklich genau gucken, welche Werte wollen wir vertreten, wie wollen wir politisch wahrgenommen werden, wie wollen wir gesellschaftlich wahrgenommen werden. Also an allem hängt was dran. Es ist, glaube ich, völlig egal, womit wir uns im Leben befassen. Wenn wir uns mit etwas befassen und eindringen in die Tiefe des Themas, dann wird es irgendwann kompliziert. Und so ist das auch bei solchen Entscheidungen.
Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich, wirklich viel zu beachten und also gar nicht so leicht umzusetzen, muss ich ehrlich sagen. Vielen Dank, Thilo.
Gerne.
Guten Morgen, Thilo, auch von meiner Morgen. Seite. Was ein Feuerwerk. Also meine Synapsen sind schon hier an der Überlast. Also es okay. Ist wirklich so viel habe ich mich mit dem Thema tatsächlich noch nie beschäftigt. Und aber mir fallen einige Sachen jetzt ein, die mir so in meinem Konzernlaufbahn begegnet sind, die mir auf einmal viel klarer werden, warum wer irgendwelche Ausdrücke benutzt und diese komplizierte Sprache und so. Also, das ist echt. Aber zwei Dinge. Das Erste, was mir kam, weil du das gesagt hast mit dieser Informationsdichte. Und da kam mir TikTok in den Sinn. Und das ist eine Plattform, die es ja tatsächlich geschafft hat. Am Anfang waren es ja 15-Sekunden-Videos, mittlerweile geht es ja auch länger. Mhm. Aber es gibt sehr viele, und ich möchte da mal zwei Sachen rausgreifen. Also A, Koch-Videos und B, Videos von Steuerberatern.
Ja.
Wo es mir das erste Mal aufgefallen ist, wie viel Information man auf eine Minute komprimieren kann. Denn was der Steuerberater mir normalerweise in einer Stunde erklärt, kann er mir auch in einem Minuten-Video erklären.
Richtig.
Und da ist mir erstmal klar geworden, wie sehr man diese Informationsdichte komprimieren kann. Und das hat es noch bei mir ausgelöst. Und das andere war tatsächlich, weil das in den Vorstellungsrunden, Jasmin hatte das auch angesprochen, mit der Schlagzeilenkommunikation bei dir. Und jetzt, also persönlich verbinde ich immer, wenn bei vielen Schlagzeilen fühlt sich das so ein bisschen an wie dieses Clickbait, also dass man möchte, dass derjenige, der diese Schlagzeile sozusagen liest, ja klickt und dann weiterliest.
Ja.
Wenn ich das jetzt aber als Unternehmenskommunikation sehe, wie kann ich das denn so vereinen, dass es nicht komisch wirkt, dass meine Kunden nicht sagen, na, die suchen nur die Aufmerksamkeit und weil das hat ja, ist ja, also für mich persönlich ist das immer so ein zweischneidiges Schwert. Wie weit kann ich gehen, dass ich etwas so kontrovers vielleicht in eine komprimiere, dass der Kunde sagt, das lese ich auf jeden Fall, ohne aber dann zu sehr da abzudriften, dass ich als Unternehmen erscheine, jetzt mal salopp gesagt, wie die Bild-Zeitung.
Okay, also beim Clickbaiting haben wir ja mit Schlagzeilen zu tun, die oft keine Substanz beinhalten. Also da steht dann zum Beispiel, du wirst nicht glauben, was sie erlebt hat. Und da ist ein Foto dabei und du sollst klicken. Ich klicke solche Dinger nicht an, also jetzt unabhängig davon, dass es sowieso Quatsch wäre, sie anzuklicken, aber ich klicke solche Informationen nicht an, sie interessieren mich deswegen nicht, weil am Angelhaken kein Wurm hängt. Wenn du einen Fisch fangen willst, dann kannst du deine Angel so lange ins Wasser halten, wie du willst. Wenn da kein Wurm dran ist, dann beißt kein Fisch an. Das heißt, wenn ich einen Teaser habe, wenn ich einen Vorspann habe oder eine Headline, die Leute dazu bringen soll, zu klicken, dann muss ein Wurm an die Angel, an den Haken. Dann muss ein bisschen was von Substanz muss ich geben und mehr versprechen. Und das kann ich ja auch machen. Klassisch ist bei solchen kleinen Teasern der Verkauf über Schmerz. Also für mich ist das Prinzip vom Ritter und dem Burgfräulein. Also du skizzierst ein Problem, das ich als Leser habe und bist dann selber die Rettung. Du bist dann der Ritter, der die Burg stürmt, den Drachen tötet und das Burgfräulein befreit. Das ist für mich das Ritter-Burgfräulein-Prinzip. Du sagst erstens Schmerz. Viele Unternehmen leiden unter X. Und ich als Leser denke, oh, trifft mich. Zweiter Satz, hier hilft unser Y. Und ich denke, ist ja interessant. Wieso der? Dritter Punkt, Absenderkompetenz. Wir haben bisher schon über 2000. So, jetzt glaube ich dir, du kannst das. Und dann viertens, Call to Action. Klick jetzt. Oder ich baue noch andere Teile ein. Da gibt es bei dieser Kommunikations-, bei diesem Teaser-Aufbau gibt es noch mehrere Elemente, mit denen man spielen kann. Aber ich muss in aller Kürze diese Punkte bringen. Ich muss den Schmerz des Kunden muss ich formulieren. Ich muss es so auf den Punkt bringen, dass die Leute wirklich sagen, das betrifft mich. Und im nächsten Satz sofort sagen, ich habe die Lösung für dich. Bisschen konkreter machen, worin die Lösung besteht. Nicht ins Labern kommen. Dann hat der User die Frage, wieso können die das? Das heißt, der dritte Punkt ist die Absenderkompetenz. Und dann kommt der Call to Action und der muss sehr präzise sein. Das heißt, die Leute sollten wissen, was sie tun sollen, ob sie eine Postkarte ausfüllen oder einen Button klicken. Das muss ich halt hinschreiben. Oder anrufen sollen, gibt ja alles Mögliche. Und so hast du die Möglichkeit, in aller Kürze diese Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das ist dann kein Clickbaiting, weil du hoffentlich hinter dem Klick, also auf der Landingpage zum Beispiel, tatsächlich dann die 10 oder im Leadmagneten tatsächlich die 10 Punkte bringst, die mir wirklich konkret helfen. Und die Leute müssen dann sagen, boah, ist das geil. Wenn ich für Kunden arbeite, solche Dinge zu erarbeiten, gilt ein eisernes Prinzip. Es gibt keine einzige Nachricht ohne Nutzwert. Es gibt keine E-Mail, es gibt keinen Teaser, es gibt nichts, ohne dass der User an irgendeiner Stelle einen kleinen Nutzen mitnimmt. Also wenn ich für meine Kunden arbeite, ich möchte streng genommen sogar, dass die Double Opt-in-Mails weiterleiten, weil die so interessant sind, ja, um es mal auf die Spitze zu treiben. Und wenn du überlegst, was ist die Bedeutung deines Angebotes, deines Produktes aus Kundensicht und das immer wieder kommunizierst, sodass die Leute sagen, ja, stimmt, genau das brauche ich, dann funktioniert das mit den Teasern und mit den Klicks. Wenn du das anbietest, was die Leute brauchen. Wichtig ist natürlich, der Prozess vorher rauszukriegen, was ist die Bedeutung meines Produktes. Die Bedeutung eines Produktes ist in aller Regel der Nutzen. Also Manfred Maus, der Gründer von Obi, hat mal gesagt, der Kunde will keinen Bohrer, er will ein Loch in der Wand. Der Kunde interessiert sich nicht für dein Produkt. Bist du schon mal Taxi gefahren, um Taxi zu fahren? Sicher nicht, außer in London oder New York. Aber das Produkt Taxifahren interessiert keine Sau. Es geht um die Bedeutung des Produktes. Und das aus Anwendersicht auf den Punkt bringen als Lösungsversprechen. Dann funktioniert das. Und solche Teaser zu schreiben, ist wirklich eine Kunst. Ich war ja beim Boulevard. Es macht ja Spaß. Wenn du bei einer Boulevardzeitung diese, da sind ja neben der Headline und dem Foto vorne und was weiß ich denn, keine Ahnung, Gewinnzahlen, was weiß ich, sind irgendwo diese kleinen Kästen, in denen stehen 3, 4, 5 Wörter und dann eine Seitenzahl. Ich bin jetzt gerade mal heute hier bei Bild.de. Da steht, Innenminister Seehofer im BAMS-Interview, müssen sich Europäer einmauern? Fragezeichen. Interessiert mich. Ja, dann weiß ich schon, okay, darüber könnte man reden. Oder Interview mit einem Kindermörder. Das ist, der Herne-Killer spricht zum ersten Mal über seine schockierenden Verbrechen. Da sage ich dann, interessiert mich. Ist jetzt aber auch Bild Plus, das heißt Bezahlbereich. Und so funktioniert's. Schlager, Star, Matthias Reim, heimliche Hochzeit. Wen's interessiert? Bild Plus, ja? Und so geht es eben darum, den Leuten in aller Kürze eine Relevanz zu versprechen. Und eine Relevanz ist dann der Fall, wenn du entweder einen Nutzen davon hast, wenn du, ich habe irgendwas davon, ich kann was damit anfangen, in irgendeiner Weise vereinfacht diese Information mein Leben, oder ist es Unterhaltung, du sagst, oder Gossip, ja, du sagst, das will ich wissen mit dem Matthias Reim, oder es ist einfach witzig, oder weißt du, wenn du sagst, die 10 besten Witze für Ehepaare, ja, dann hast du einen Teaser und wer sich für Witze interessiert, wird wahrscheinlich draufklicken. Punkt ist, die Bedeutung deines Produktes rauszuarbeiten und das so zu formulieren mit einem Appetizer, mit einem Wurm am Angelhaken, der die Leute dazu bringt zu sagen, ja, ist ein cooler Punkt. Hier ist ein hilfreicher Punkt, wie du dein Leben vereinfachst. Klick auf den Button und du kriegst nochmal 9 weitere. Dann lädst du dir unseren Lead-Magneten runter gegen Eingabe deiner E-Mail-Adresse. So, und dann funktioniert sowas.
Vielen, vielen Dank. Das war ja schon eine komplette Strukturierung einer Unternehmenskommunikation.
Ja, gut.
Am Sonntagmorgen. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Ja, hallo, schönen guten Morgen, Thilo. Ich habe auch ganz, ganz viele Notizen schon gemacht. Und gerade die Überleitung zum Thema Unternehmenskommunikation, da würde ich nochmal kurz drauf zurückkommen mit den Formalitäten. Mhm. Ich habe auch in Großkonzernen gearbeitet und hatte mal eine ganz witzige Situation. Wir hatten Bewerbungsgespräche und die Dame wurde gefragt, warum möchte sie denn in der Firma arbeiten? Und es war ein englisches Gespräch und sie antwortet in Englisch, ja, also ich finde das so toll, weil ihr redet so casual miteinander. Und wir beide haben uns angeguckt und dachten uns so, von wem redet sie? Weil es war so ein urdeutsches Unternehmen, schön formell. Natürlich haben wir innerhalb der Kernteams uns geduzt, ne, weil wir uns jeden Tag sehen, 5-mal am Tag. Aber sobald es außerhalb des Kernteams ging, war das eben nicht mehr so formell. Dann habe ich hinterher drüber nachgedacht, wie kommt sie denn auf die Idee? Also ich meine, das ist der formalste Laden, den ich kenne. Wie kam sie denn auf die Idee, dass wir uns duzen? Dann habe ich gedacht, naja, weil wir halt in Englisch reden. Mhm. Und in Englisch hört sich das halt sehr informell an. Aber dann habe ich ganz oft diese schizophrenen Situationen gehabt, die wahrscheinlich auch einige kennen. Man hat eine englische Videokonferenz, ne? Man ist mit du, Martin, ne? in Englisch und dann geht es zurück in Deutsch, dann wird eine Videokonferenz ausgeschaltet, man ist 1:1 im Zimmer. Also Herr Müller, was denken Sie denn jetzt davon, wenn man wieder ins Deutsch wechselt? Und ich habe dann auch hin und wieder mal nachgefragt, so kann man das nicht vereinheitlichen? Dann habe ich oft als Argument gehört bekommen, naja, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Wie stehst du denn dazu? Muss man das eigentlich von oben vorgeben, wie zu reden ist? Oder sollte man das wirklich die Leute selber entscheiden lassen?
Also in der internen Kommunikation würde ich das die Leute selber entscheiden lassen, natürlich. Also wie sie es mögen. Es gibt Menschen, die mögen das sie lieber. Es gibt Menschen, die mögen das du lieber. Und alle haben ihre guten Gründe. Erinnert mich gerade an einen alten Tatort, und zwar an Alter Schimanski, das Mädchen auf der Treppe. Das ist ein uralter Krimi aus den 80ern. Und da gibt es eine Situation, vielleicht kennt ihr den Tanner noch, den Christian Tanner, gespielt von Eberhard Feig. Also Schimanski, Götz George war das Raubein, hat alle geduzt. Und Eberhard Feig hat den Christian Tanner gespielt, immer mit Krawatte, immer korrekt, immer bürokratisch, hat alle gesiezt. Und aus diesem Spannungsverhältnis bestand ja auch das Ermittlerteam. Das war ja die Dramaturgie. So, und jetzt gibt es eine Situation, in der dieser Bürokrat Christian Tanner mit einer 20-Jährigen darüber spricht, warum er eigentlich alle sitzt. Und das erklärt er ihr in diesem Krimi. Kann man bestimmt bei YouTube finden. Also ist eine wirklich schöne Szene, weil er sagt, er findet das angenehmer, weil es eine höhere Wertschätzung ist gegenüber den Menschen. Und dass der Schimanski gleich alle duzt, ist für ihn okay, aber er will die Nähe nicht unbedingt zu den Menschen. So, und er ist eben ein blauer Typ, der Christian Tanner. Und Schimanski ist ein rot-gelber fast. Ja, ganz klar. Und das Disk-Modell erklärt da viel. Man kann das auch wirklich tatsächlich anwenden, um Figuren für Drehbücher zu entwickeln. Das ist bei dem Gespann Schimanski-Tanner finde ich das sehr, sehr deutlich. Ja. Und wenn die Menschen im Unternehmen sagen, ich will, dass man mich sieht, weil ich die Nähe nicht möchte, dann würde ich das respektieren. Wenn ich aber sage, dass wir unsere Kunden duzen, dann muss ich das vorher wirklich sehr, sehr gut überlegen. Und da muss ich wirklich alle möglichen Implikationen hin und her schieben. Und noch ein Punkt zu den englischen Meetings. Da ist jetzt halt die Frage, sagt ihr zueinander Mona und Jennifer und Jan-Marc oder sprecht ihr euch mit den Nachnamen an und sprecht Englisch? Also das gibt's ja im Englischen auch noch. Es ist ja nicht so, dass wir das Englische, dass das automatisch näher wäre, also weniger distanziert, denn ich kann ja immer noch sagen Mr. Miller und spreche eben nicht von John oder von Sam oder Bob. Das ist ja das, wo ich auch im Englischen dann immer noch die Distanz herstellen kann. Was natürlich witzig ist, ist, wenn sich alle mit Vornamen ansprechen im Englischen und dann im Deutschen wieder mit den Nachnamen, das ist dann wirklich skurril. Aber gut, oft ist das Englische auch intern wirklich der Grund für alle dann zu sagen, okay, komm, dann switchen wir auch im Deutschen aufs Du, zumal das Sie im Deutschen ja auch langsam verschwindet. Also es verschwindet ja so, wie die rote Krawatte bei den Sparkassen auch langsam wieder verschwindet. Diese Anzeichen des Förmlichen werden immer weniger.
Ja, es war tatsächlich mit Vorname und you in Englisch und dann eben zurückgewechselt auf Herr, Frau, sogar Doktor teilweise. Ne?
Das ist also lustig.
Deswegen war es wirklich sehr schizophren teilweise. Man muss
also wir sind jetzt mal kurz locker, ne? Und jetzt reden wir miteinander Englisch und duzen uns, weil es so schick ist. Ne? Und dann kommen wir wieder zurück in unseren wilhelminischen Habitus. Ja, das ist natürlich skurril, ja.
Ja, das war halt immer, wenn halt die internationalen Kollegen dabei waren, die Amerikaner und so weiter. Und dann, sobald dann eben die Deutschen unter sich waren, zurück zum alten Habitus. Genau. Dankeschön, aber sehr spannend. Liebe Jasmin, zurück zu dir.
Vielen Dank. Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema, weil mir fällt dazu zum Beispiel ein, auch in der externen Kommunikation, dass Unternehmen häufig eben zum Beispiel intern auch im Siezen sind und dann aber durch diese ganzen Entwicklungen auch gerade mit Social Media und so weiter ins Du zunehmend switchen, aber dann nicht konsequent das Ganze durchziehen, sondern dann ist zum Beispiel die Ausschreibung in der Du-Formulierung und Social Media ist in der Du-Formulierung und dann sitzt der Bewerber im Bewerbungsgespräch und ist total irritiert, weil es dann plötzlich mit dem Sie weitergeht. Wie stehst du denn dazu?
Dass Social Media ein Vorwand sei, um Du zu sagen, sehe ich überhaupt nicht. Sehe ich nicht, weil die Leute sind die gleichen, ob sie ein Newsletter bekommen oder bei Facebook rumlesen. Es ist auch nicht so, dass man bei Social Media nur Vertreterinnen und Vertreter der Generationen Y und Z trifft, sondern man trifft dort alle Altersgruppen. Und für mich steht nicht die Frage im Raum, auf welchem Kanal bin ich, sondern wie spreche ich mit den Leuten. Und wenn ich mich entschieden habe, die Leute adäquat anzusprechen und ich habe mich aus guten Gründen für ein Du oder ein Sie entschieden, dann mache ich das auf jedem Kanal. Dann gibt es keinen Grund mehr, einen anderen Kanal anders zu bespielen. Es ist Unsinn zu sagen, bei Social Media seien die Leute anders drauf, sind sie nicht, das sind die gleichen Menschen. Und wenn ein Unternehmen seinen Kommunikationsmix, nenne ich es mal, seine vielen verschiedenen Kommunikationskanäle mal anschaut, da haben wir Facebook, wir haben vielleicht TikTok, wir haben Instagram, wir haben Fernsehwerbung, wir haben Zeitschriftenwerbung, wir haben Pressemitteilungen, dann ist ein Unternehmen wirklich gut beraten zu sagen, wir kommunizieren in allen auf allen Kanälen im gleichen Stil. Das muss nicht einheitlich uniformistisch sein, aber dass wir wirklich sagen, wir haben eine schlanke, einfache Sprache und bei Social Media sind wir noch mal ein bisschen kürzer und setzen noch ein paar Hashtags und vielleicht noch zwei Smileys, aber wirklich auch da relevante Unterscheidung, welche Smileys benutzt du? Wenn ich die Rakete setze, dann bin ich ein gelber Typ. Das passt nicht bei einer Versicherung. Ja, es gibt Smileys, die eignen sich nicht für jeden Kunden. Das muss ich überlegen. Ich muss mir die Smileys durchschauen, um zu entscheiden, welche sind erlaubt oder nicht. Und das steht dann eben auch im Stylebook. Und das in aller Kürze ist meine Antwort. Die Menschen sind die gleichen, egal auf welchen Kanälen sie sich bewegen. Und sie empfinden ein Delta, einen Widerspruch oder schlau gesagt eine kognitive Dissonanz, wenn das Unternehmen in der Fernsehwerbung umständlicher und förmlicher spricht als bei Facebook.
Ja, super. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Thilo. Mit Blick auf die Zeit möchte ich gerne langsam die Aufzeichnung abrunden, damit wir im Anschluss noch ein bisschen Zeit haben. Falls auch noch Fragen von unseren Zuhörern da sind, dass du da auch noch mal drauf eingehen kannst oder Eindrücke, die sie mit uns teilen wollen. Ich möchte gerne noch mal auf der einen Seite unterstreichen, dein Werk nennt sich Schluss mit förmlich, so geht menschliche Unternehmenskommunikation von Thilo Baum. Und abschließend noch die Frage in deine Richtung, Thilo. Auf der einen Seite, gibt es etwas, was noch ganz wichtig ist, mit auf die Aufzeichnung drauf soll, was wir noch nicht erfragt haben sozusagen? Und das Zweite ist, wie können dich unsere Zuhörer am besten erreichen?
Also die zweite Frage ist die einfachere. Deswegen, ihr findet die Kontaktinformation natürlich in der Clubhouse-Bio, ihr findet aber auch mich unter thilobaum.de. Also Thilo mit TH, ein Strich dazwischen, thilo-baum.de. Und dann nehmt gerne, wenn ihr Fragen habt, Kontakt zu mir auf. Ist relativ selbsterklärend auf der Homepage. Das funktioniert dann über einen Calendly-Link und dann telefonieren wir uns zusammen. Wir können auch gerne zoomen. Einfach über thilobaum.de mich ansprechen. Und was muss auf jeden Fall auf diese Aufzeichnung mit drauf? Also ich möchte appellieren an alle, lasst euch nicht einreden, komplizierte Dinge müssten kompliziert formuliert sein. Es stimmt nicht. Es ist ein Strauß von Konventionen, von überalterten Vorstellungen. Wir haben in der förmlichen Sprache ein Statusthema. Wir erheben uns über andere durch förmliche bürokratische Sprache. Und wir widersprechen vor allem dem Wert der Integration. Wir machen es nicht nur Fremdsprachlern schwer, wenn wir Bezuschussung sagen statt Zuschuss, weil die Leute dann im Langenscheid unter B nachschauen und nicht fündig werden, sondern klare Sprache ist niemals unfreundlich. Unfreundlich wird eine Sprache, wenn wir emotionale Signalwörter weglassen, wie sehr oder ähnliche. Aber wenn ich jetzt sage, der Verband beantragt einen Zuschuss, ist das genauso sachlich oder freundlich oder unfreundlich, wie wenn ich sage, es ist festzuhalten, dass seitens des Verbandes die Beantragung einer Bezuschussung vorgenommen wird. Die Sprache wird nicht freundlicher, wenn wir sie aufblasen. Durch übertriebene Präzision. Wichtig ist mir, wenn ich gesagt habe, was zu sagen ist, dann mache ich eine Pause oder höre auf zu reden. Und übertriebene Präzision, mathematisch 2+2=4,0, ja, ist nie nötig, ist nicht nötig. Wir haben nicht 12.00 Uhr, sondern wir haben 12 Uhr. Die Ziffern hinterm Punkt brauchen wir im Fließtext nicht. Und eine menschliche Sprache sagt auch, heute ist der 24. Oktober 2021. Es ist nicht der 24.10. Nur Computer und Rechner brauchen die 10, um den Oktober zu identifizieren. Wir Menschen mögen eine freundliche menschliche Sprache. Und der Oktober heißt Oktober. Und Wörter, die es gibt, dürfen wir benutzen.
Super. Vielen, vielen Dank.